Podcast for Change bei Staufen.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Martin Haas, ich bin Gründer und Aufsichtsrat der Staufen AG. Und wir bei Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast und langjährigen Freund bei uns begrüßen darf. Er ist ein notorischer Unzufriedener, ein kreativer Zerstörer und ein Mensch, der immer nach Exzellenz und Weiterentwicklung strebt. Seit über 50 Jahren im gleichen Unternehmen in unterschiedlichsten Rollen bis hin zum CEO mit globaler Verantwortung hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Unternehmen heute unbestrittener Markt- und Wettbewerbsführer der Antriebstechnik und Automatisierung ist. Herzlich willkommen, lieber Johann Soder von der SEW Eurodrive.
Vielen herzlichen Dank, Martin.
Johann, zuerst mal ganz recht herzlichen Dank, dass du trotz deinem immer gefüllten Terminkalender Zeit für unseren Austausch und auch für Staufen findest. Wir kennen uns jetzt seit über 22 Jahren und ich bin nach wie vor davon fasziniert, mit welcher Leidenschaft du permanent den Status quo von SEW verschiebst und weiter nach vorne treibst. Mit deiner notorischen Unzufriedenheit, der kreative Zerstörung schaffst du jedes Mal Neues. Deine Einschätzung, muss man heute als Geschäftsführer solche Veranlagungen mitbringen, um über einen so langen Zeitraum erfolgreich zu sein?
Also ich kann diese Frage, lieber Martin, ganz eindeutig mit Ja beantworten. Und diesen Virus, permanent immer besser zu werden, Streben nach Perfektion und Höchstleistung, hast du bei mir vor 22 Jahren gepflanzt, als wir uns damals kennenlernten. Wir haben damals gesprochen, wie wird die Welt in der Zukunft aussehen? Und wir haben nicht über Produktionssysteme und sonstige Dinge gesprochen, sondern du hast damals für mich eine richtungsweisende Aussage getätigt, die geheißen hat, Soder, lass uns gemeinsam ein Wertschöpfungssystem realisieren. Das war die Aussage von dir vor 22 Jahren. Und dieses Wertschöpfungssystem, das war deine Aussage und dein Ansatz, muss Gültigkeit haben für die komplette Wertschöpfungskette eines Unternehmens, nämlich vom Kunden zum Kunden. Und du hast mir auch damals mitgegeben, führen heißt Ergebnisse erzielen. Und diese zwei Ansätze haben mich in all den Jahren geleitet und haben mich auf den Weg gebracht, immer diesen Gedanken zu leben. Das, was wir heute vorfinden, ist der schlechteste Zustand und man muss sich überlegen, wie kann man es besser und anders machen. Du hast mich auch gelehrt, darüber zu sagen, Prozesse, Abläufe im Unternehmen zu hinterfragen auf der Welle des Erfolges. Nicht dann, wenn man Schwierigkeiten hat und damit schnell handeln muss, sondern rechtzeitig sich mit Veränderungen zu beschäftigen. Das heißt, Liebgewonnenes in Frage stellen, kreativ zerstören und was Neues schaffen. Und mit den Ideen und Ansätzen von dir ist es mir gelungen, Martin, immer wieder einen Quantensprung zu realisieren.
Lieber Johann, jetzt muss ich mich natürlich für das Kompliment bedanken. Und es freut mich riesig, wenn ich da einen Stachel setzen konnte, denn die SEW und natürlich du insbesondere als Person in Perfektion umgesetzt habt. Du hast bei der SEW 1970 begonnen, hast unheimlich viele Rollen in der Hierarchie durchlaufen und bist heute global für das komplette operative Geschäft von der SEW verantwortlich. Gleichzeitig bist du aber derjenige, der Strategien ausarbeitet, Visionen, Richtungen vorgibt, der Führung übernimmt und nie die Bodenhaftung und den Kontakt zum Shopfloor zu den Mitarbeitern verloren hat. Wie wichtig ist dir der Kontakt am Shopfloor, bei den Mitarbeitern auch noch zu sein? Und wie schaffst du es gleichzeitig dann noch, die Kreativität und auch das Engagement für Vision, für Strategie und für den Weg nach vorne zu finden?
Auch da, Martin, in all den Jahrzehnten meines beruflichen Wirkens hatte ich viele Chefs. Und ich hatte auch mit meinen Chefs immer wieder monatliche Gespräche. Ich wurde eingeladen in die tollen Büros von denen, ausgestattet mit Mahagoni-Möbel. Dort wurde ich eigentlich hinberufen und ich habe ihm dort meine Ergebnisse, meine Ansätze darüber vorgestellt. Und ich war immer wieder letztendlich darüber auch zum Teil entsetzt, wie wenig eigentlich meine damaligen Chefs in dieser Zeit für einen Realitätsbezug hatten zu dem, was im Unternehmen, in den Arbeitsprozessen, in den einzelnen Bereichen läuft. Und damals, in diesen jungen Jahren meiner Zeit, habe ich mir eigentlich gesagt, Soda, wenn du mal in eine Verantwortung gehst, dann machst du das so nicht, sondern du brauchst einen Realitätsbezug zu dem, was drunten in den Prozessen, in den Abläufen, in der Wertschöpfungskette des Unternehmens passiert. Du musst auch ein Stück mit deinem Wissen immer voraus sein, um dann mit deinen Mitarbeitern gemeinsam schnell die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und das war so ein Grundsatz, dass ich auch jetzt viele Jahre gelebt habe. Manchmal haben mir auch gewisse Leute aus dem HR-Bereich oder auch Berater mal den Vorwurf gemacht, ich wäre viel zu operativ in meiner Aufgabenstellung. Aber genau dieses Wissen zum richtigen Zeitpunkt parat zu haben, um mitreden zu können, um mitgestalten zu können, um mitentscheiden zu können, war ein Erfolg für mein Wirken im Unternehmen SEW Eurodrive. Und oftmals führe ich heute noch auch Besucher durch die Fabriken, durch die einzelnen Bereiche. Und im Abschlussgespräch sagen wir diese Menschen immer wieder, Herr Soder, wir sind überrascht, dass Sie eigentlich so viele Mitarbeiter mit Ihrem Namen ansprechen können. Aber das, lieber Martin, ist eigentlich schon ein erster Ansatz, wo man auch dem Mitarbeiter Wertschätzung entgegenbringt, indem ich ihn kenne, indem ich ihn anspreche, indem ich ihn frage, auch mal nach seinen Sorgen und Nöten, ihn frage, was gut läuft, was weniger gut läuft. Und dann kann ich als Verantwortlicher, als Führungskraft Unterstützer sein. Und eine moderne Führungskraft, glaube ich, jetzt in der Zukunft muss diesen Realitätsbezug zu den Prozessen, zu den Abläufen im Unternehmen haben. Er muss wirken, er muss gestalten in die Richtung, dass seine Mitarbeiter erfolgreich sein können. Und wenn die Mitarbeiter ihren Chef als Beteiligten mitsehen, der auch mit ihnen die Probleme und Sorgen kennt, der mit ihnen aber auch die Erfolge feiert, die man gemeinsam darüber erreicht, dann ist man auf dem richtigen Weg und kann letztendlich High-Performance-Leistungen aus einer Organisation, aus einem Unternehmen herausholen. Das sind eigentlich die Grundansätze, die mich auch heute noch bestärken, tagtäglich morgens im Unternehmen unterwegs zu sein, sich ein Bild von der Lage zu machen, auch jetzt gerade in solchen schwierigen Situationen wie wehende Materialien und sonstige Dinge, muss man ein offenes Ohr haben, Impuls der Fabrik letztendlich daran. Man muss mit Mitarbeitern im Gespräch sein, um dann schnell, richtig und auch unterstützend wirken zu können. Am Shopfloor zu agieren, war ein großer Teil meines Erfolges in meiner jetzigen Zeit bisher bei SLW Eurotrive.
Ja, Johann, herzlichen Dank für die Antwort. Ich kann da, du sprichst mir aus dem Herzen, das ist die Philosophie, die wir auch hier bei Staufen verfolgen. Und das ist die Charakteristik, die eine Führungskraft braucht. Ich habe in der Beraterlaufbahn leider kennengelernt, dass über einen langen Zeitraum Manager der Meinung waren, sie müssen managen und haben die Nähe zum Shopfloor verloren. Und glücklicherweise stelle ich in den letzten 3 bis 5 Jahren wieder fest, dass diese Eigenschaften und die Charakteristik wieder ernst genommen wird und mehr in den Vordergrund rückt. Und da hilft sicherlich ein gutes Shopfloor-Management und natürlich auch ein Coaching und ein Mentoring, um die Führungskräfte da nach vorne zu bringen. Ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst, und ich finde es immer faszinierend, mit dir durch die Fabrik zu gehen und dieses Gefühl auch tatsächlich zu spüren. Ihr habt noch einen anderen Punkt, Johann. Du warst einer der, ja, wie soll ich sagen, der extremsten Verfechter der Lean-Philosophie. Hast das Thema früh aufgegriffen und in aller Perfektion umgesetzt. Gleichzeitig bist du ein Vorreiter, ein Vordenker, ein innovativer Treiber von Industrie 4.0 und Digitalisierung. Ist es für dich genau die Zusammenführung von Lean-Prinzipien mit Mitarbeitern im Mittelpunkt und den heutigen Möglichkeiten neuer Technologien, insbesondere auch der IT, die nachher zu Exzellenz in der Wertschöpfung und zu der Smart Factory führen?
Auch da, Martin, wie du es richtig sagst, der größte Veränderungsprozess, den ich eigentlich in der SEB getrieben habe, war die Veränderung von einer funktionsorientierten, verrichtungsorientierten Arbeitsweise hin zu einer prozessorientierten Arbeitsweise nach den Lean-Prinzipien. Diese Gedanken und diese Ansätze dann in die ganze Wertschöpfungskette bringen. Nicht nur in die produktiven Bereichen, sondern auch in die technischen und administrativen Bereiche, das war eine riesige Herausforderung und hat exzellente Leistungsergebnisse in der Wertschöpfungskette gebracht, die man damals mit einer Leistungssteigerung von zwischen 30% und 35% definiert hat. Und Lean in der höchsten Perfektion zu realisieren, in den Arbeitsprozessen, in den Abläufen, ist heute auch noch meine Grundbotschaft im Unternehmen. Streben nach der Perfektion heißt Lean-Prozesse zu 100% umsetzen. Und dort sehen wir auch nochmal, Martin, all die Schwierigkeiten, die wir so in den letzten Jahren erlebt haben. Auch mit Lean zu anfangen, war man immer so auf einer Reise, wenn man 80% erreicht hatte an Perfektion, an Abläufen, hat man teilweise aufgehört. Absoluter Fehler. Ich habe meine Mitarbeiter, meine Prozesse immer zu einer Vollendung getrieben, nämlich auch die letzte Meile noch perfekt zu machen, um 100% Wertschöpfung in den Arbeitsprozessen zu erreichen. Natürlich ist 100% ein utopisches Ziel. Aber es ist uns gelungen, Wertschöpfung von 95% in den Arbeitsprozessen zu realisieren. Und Lean, das habe ich auch kennengelernt zum damaligen Zeitpunkt, ist die Basis, um dann mit einer automatisierten Technik aufzusetzen. Deshalb lässt sich Lean und Industrie 4.0 Prinzipien in der Smart Factory der Zukunft intelligent miteinander kombinieren. Wie du es richtig gesagt hast, Martin, mit Lean hatten wir den Ansatz, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Wir wollten die Weisheit der vielen nutzen im Unternehmen. Menschen haben Arbeitsprozesse mit ihrem Wissen neu entwickelt und gestaltet. Wir haben sie gemeinsam, du und ich, auch in Workshops geführt. Wir haben ihnen teilweise die Vision, den Traum der Zukunft gezeigt. Und die Menschen sind eigentlich eingestiegen, haben Ideen preisgegeben. Und so haben wir exzellente, flussorientierte, prozessorientierte Wertschöpfungsströme geschaffen. Und dieser Gedanke Lean, der auch früher mal oft mal diskutiert worden, Lean heißt schlank sein, heißt letztendlich wenig Menschen in den Fabriken zu haben. Das war, Martin, niemals unsere gemeinsame Philosophie. Wir haben immer gesagt, lasst das Know-how der vielen abholen, lasst uns neue Arbeitsprozesse gestalten und lasst uns mit diesen neuen Arbeitsprozessen das Wachstum der Zukunft erfüllen. Und damit letztendlich haben wir auch in unseren Fabriken nicht letztendlich dafür gesorgt, dass viele Menschen freigesetzt wurden oder sonst wohin, sondern wir haben gesagt, lasst uns nicht härter, sondern lasst uns intelligenter arbeiten. Lean hat auch für mich bedeutet, wenig Automatisierung damals zu haben. Ich habe damals oft bei den Workshops gesagt, Automatisierung ist böse letztendlich. Die will ich eigentlich nicht haben. Ich möchte eigentlich robuste, einfache, zuverlässige Prozesse haben. Das war eigentlich der Gedanke, den wir dort hatten. Und wir haben damals mit diesen Gedanken und Ansätzen viel Komplexität aus den Prozessen herausgenommen. Und damit waren die robust, die waren zuverlässig. Wir hatten hohe Nutzungsgrade erreicht und damit gute Leistungsergebnisse. Und jetzt kam 2010 Industrie 4.0. Und ich war begeistert von den Aussagen und den Ansätzen. Der Kundenauftrag sucht sich selbst seinen Weg durch die Fabrik. Er verhandelt seine Bearbeitung. Während der Bearbeitung werden permanent Daten aufgenommen. Diese Daten werden dann in Echtzeit Entscheidungsträgern bereitgestellt, damit sie die Produktion der nächsten Stunden optimieren und gestalten können. Gleichzeitig können wir mit diesen Daten Predictive Maintenance und sonstige Dinge realisieren, den Ansatz leben, schneller zu sein als der Fehler. Klang für mich zum ersten Moment wie Science Fiction. Und ich habe mir eigentlich überlegt, Martin, wie kriegt denn ich jetzt die Kurve? Ich habe eigentlich mal gesagt, Automatisierung ist böse. Und ich habe mit dir auch diese Diskussion des Öfteren geführt miteinander. Und wir sind zu dem Ansatz gekommen, der für mich noch heute wegweisend ist. Lasst uns jetzt gemeinsam einen anderen Ansatz wählen, der heißt nämlich, wir versuchen eine Mensch-Technik-Kooperation. Das heißt, der Mensch in bewährten, durchgestalten, perfekten Lean-Prozessen wird jetzt unterstützt von einer Technik aus Industrie 4.0. Und mit diesem Ansatz erreichen wir einen neuen weiteren Quantensprung. Wir schaffen in den Smart Factories der Zukunft eine intelligente Kombination von Mensch und Technik. Und das Ganze, Martin, muss beherrschbar bleiben. Es muss robust und zuverlässig sein.
Darf ich so übersetzen? Unser Best Practice Day heißt ja Evolution und Revolution. Evolution, die Weitergabe von Gutem. Das heißt, das Thema Lean hat für uns, und da bin ich 100% bei dir, immer noch einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und Revolution, die heutige Technik, ermöglicht hier tatsächlich noch Quantensprünge zu erreichen.
So ist eigentlich die Aussage vollkommen richtig, Martin. Und ich möchte auch, sage es auch immer, Unternehmen zu mir kommen und sagen letztendlich, also oder wir wollen jetzt Smart Factories gestalten, wir wollen mal sehen, wie das sie gemacht haben und so weiter. Und ich sage zu denen immer wieder diese eine und die gleiche Botschaft. Bevor sie versuchen, die Prinzipien und Methoden von Industrie 4.0 dort umzusetzen, schafft eine Basis. Und diese Basis heißt Lean in einer höchsten Perfektion. Und wir sehen auch in der Diskussion jetzt miteinander oder auch in dem Gespräch, wo wir führen, dass natürlich dort zwei Welten aufeinander fallen, nämlich einmal das Prinzip der Einfachheit, der Beherrschbarkeit von Lean und es kommt die Welt letztendlich von Industrie 4.0, die ein Stück Komplexität beinhaltet, die auch beherrscht werden muss. Und nur wenn wir das beides gemeinsam intelligent kombinieren und beherrschen, dann kommt der große Sprung in eine weitere Wettbewerbsfähigkeit. Das ist meine tiefste Überzeugung, Martin.
Ich möchte noch mal in der letzten Frage auf den Punkt kommen. Du hast ein Stichwort robust gesagt. Jetzt hat die SEW früh angefangen, ihren Footprint zu organisieren. Ihr habt auf der einen Seite zentrale Fertigungswerke in jeder Region, die dann in dezentrale, kundennahe SEW Eurodrives Montagecenter liefern und von dort geht's zum Kunde. Jetzt hat er mir ja festgestellt, wie viele Unternehmen in der Pandemie oder jetzt natürlich aktuell durch die Versorgungskrise von Halbleiter Probleme in der Versorgungskette hatten. Der SEW-Footprint, hat euch dieser geholfen? Hat es geholfen, resilienter zu sein in der Wertschöpfungskette?
Also eindeutig ja, Martin. Die SEW Eurodrive ist ja ein Unternehmen, der sehr dezentral organisiert ist. Und wie du es auch schon erwähnt hast, haben wir so einen Triade-Ansatz, wenn ich das mal nennen darf. Wir haben eigentlich die großen Produktionswerke in Europa, in Deutschland, in Grabenneudorf und in Bruchsal dorthin. Von hier aus versorgen wir den ganzen europäischen Markt. Wir haben die großen Produktionswerke mit Montagewerken in China. Dort unten produzieren wir nahezu das gleiche identische Produktspektrum nochmal, nur für den asiatischen Markt, den wir eigentlich dort haben. Und man hat auch gesehen, letztendlich Brasilien, Südamerika, genau mit dem gleichen Ansatz, Chile, alles, was da dran hängt. Auch dort haben wir mal leistungsfähige Fabriken in Brasilien, die ganz Südamerika abdecken. In der Pandemie war es jetzt so, dass ja zuerst China in diese Phase gekommen ist. China hatte Schwierigkeiten, dort letztendlich auch noch zu produzieren und zu teilen. Und wir von Europa hier aus konnten eigentlich eine große Stützlast nach China geben. Das heißt, wir haben hier unsere Produktionskapazitäten in Deutschland erhöht. Und jetzt sehen wir wieder, Martin, wir reden dann von diesen Prinzipien, die wir beide leben und immer verfolgt haben, diese wandlungsfähige, diese atmende Prozessfabrik zu realisieren, die es uns erlaubt, auch mal für einen bestimmten Zeitpunkt darüber die Leistung zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Das war unseren Grundgestaltungsprinzipien und die haben hier wieder gewirkt. Wir konnten in unserem Deutschland unsere Kapazitäten deutlich nach oben fahren mit dritten Schichten, mit Samstag-Sonntag-Schichten und haben somit letztendlich China darüber versorgt. Nachdem eigentlich ja China schon wieder ein Stückchen hochgekommen ist oder sonst was, dann hat ja die Welle richtig hier in Europa, auch in Deutschland zugeschlagen und dann haben wir das Spiel eigentlich nur ein Stückchen rumgedreht. Dann konnten wir auch wieder noch Teilespektrum aus China kriegen und konnten so eigentlich auch wieder unsere dementsprechende Märkte versorgen in Europa mit Teilen und hatten dort keine großen Schwierigkeiten. Und der einzigste Ansatz, der mich mal wirklich ins Schwitzen gebracht hat, Martin, war der, also du weißt ja, ist, wir arbeiten im Werksverbund mit Frankreich, mit Usegom, im Elsass da drüben. Und die Franzosen sind uns dort mal für ein paar Wochen weggebrochen. Und das hat geschmerzt darüber. Und dafür habe ich auch jetzt schon Maßnahmen ergriffen, dass ich das Distributionslager anders gelegt habe, um auch dementsprechend dort noch ein bisschen Entzerrung zu kriegen. Wir sind die ganze Krise eigentlich durchgefahren an der Pandemie ohne einen Tag Kurzarbeit. Wir mussten nicht in Kurzarbeit gehen. Wir konnten unsere Menschen in der vollen Stärke eigentlich darüber beschäftigen. Und das ist mit Sicherheit auch unterstützt worden durch die von mir erwähnte Dezentralisierung der Produktionsstandorte. Nachdem wir eigentlich in der Pandemie aber auch so relativ gut durchgekommen sind, und ich glaube, Martin, wir haben schon einmal auch miteinander am Telefon besprochen darüber, wir wandern ja von einer Krise in die andere. Kaum war die Pandemie vorbei, dann kam schon wieder der neue Ansatz, die neue Krise, Materialversorgungsprobleme, die mir auch viele schlaflose Nächte zurzeit bereitet haben. Ich hatte schon 2020 eigentlich erste Signale und habe eigentlich auf dem Halbleiterbaumarkt, auf dem Halbleitermarkt und letztendlich auch in den Leistungsmodulen mir gewisse Vorräte gebaut. Ich habe die Reichweiten in den Legern hochgefahren bei elektronischen Bauteilen für die Elektronikproduktion. Aber ich hätte nie gedacht, Martin, dass Kunststoffteile zu einem Problem werden. Ich hätte nie gedacht, dass Dichtungen zu einem Problem werden. Und alles das hat uns ja jetzt an verschiedenen Stellen ordentlich getroffen. Auch dort muss ich sagen, auf der mechanischen Seite sind wir aufgrund unserer Bevorratungen lange Zeit eigentlich sehr gut dabei gewesen, konnten eigentlich Lieferungen noch pünktlich erfüllen. Momentan geht uns ein Stück aber auch dort der Atem aus. Und ganz schwierig ist es eben im Bereich der Elektronik. Namhafte Hersteller wie Intel, wie Texas Instruments und. Nur zwei beispielhafte Namen, darüber mal genannt, können nicht mehr uns die Mengen liefern, die wir benötigen, um Kundenaufträge erfüllen zu können. Und dort sieht man auch, wie wichtig das ist, dass wir jetzt ein Unternehmen hat, das flexibel reagieren kann. Wir haben zurzeit auch Tage, da schicken wir unsere Menschen nach Hause. Wir holen sie wieder zurück, wenn wir Material haben und dann powern wir und erfüllen so Kundenaufträge in einigermaßen noch vernünftigen Lieferzeiten. Und ich glaube, hier zeigt sich auch noch mal unser gemeinsamer ganzheitlicher Ansatz, Martin. Nicht der Prozess alleine macht es, Wir brauchen die Menschen. Wir brauchen eine Kultur des Miteinanders im Unternehmen. Und dafür, und das muss ich an dich jetzt zurückspielen, und ich meine es ehrlich aus ganzem Herzen, hat eigentlich auch die Staufen AG in den letzten Jahrzehnten die richtigen Impulse gesetzt. Derjenige, der sich diesen Dingen angenommen hat, der auch konsequent die Dinge umgesetzt hat, konnte auch in der Krise, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, noch einigermaßen gut bestehen.
Lieber Johann, herzlichen Dank für deine Zeit und wie immer für deine Inspiration. Ich kenne wirklich kein Unternehmen, welches auf der einen Seite versteht, Bewährtes so gut zu erhalten und gleichzeitig kreativ zu zerstören und neue Dinge, neue Prozesse mit Technik und Mensch nach vorne zu bringen. Ich freue mich schon riesig, dich als mitreißender Vordenker und inspirierenden, motivierenden Redner bei uns am Best Practice Day am 23. November zu sehen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, euch ein herzliches Dank fürs Zuhören. Ihr seid natürlich alle eingeladen, am 23. in Leinfelden-Echterdingen dabei zu sein. Ihr könnt mehr auf unserer Webpage zum Thema Best Practice Day abrufen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen oder auch virtuell hören. Lieber Johann, herzlichen Dank und wir sehen uns am 23.